Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs. Heute wieder mit einem rechtsmedizinischen Thema und ein ganz, ganz liebes Hallo an meine liebe Marie. Mensch, du gehörst ja schon fast zu unserem Stammpersonal bei den Pin-Up-Docs. Super cool, dass du auch für das heutige Thema nochmal mit mir zusammen die wichtigsten Aspekte besprichst und uns deine Erfahrungen näher bringst.
Hallo, liebe Dana. Also ich freue mich auch sehr, nochmal dabei sein zu dürfen. Letzten Herbst hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir beide uns so oft sehen bzw. hören. Wir nehmen es ja über Zoom auf und sehen uns ja dabei, um gemeinsam über Rechtsmedizin plaudern zu können. Es macht echt großen Spaß.
Ja, heute wartet leider ein Thema auf uns. Das hatten wir auch schon angekündigt, das ich für unendlich wichtig erachte, das aber auch wirklich schwer verdauliche Kost ist. Und weshalb wir jetzt auch hier nochmal eine Triggerwarnung herausgeben wollen. Wir werden heute über Kindesmisshandlung und Gewalt gegenüber Kindern sprechen.
Genau, das heutige Thema ist nichts, um es mal so nebenbei laufen zu lassen oder nebenbei abzuhandeln, weshalb wir uns dann entschieden haben, eine eigene Folge aufzunehmen. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt nicht groß Zeit mit Vorgeplänkel verlieren, sondern starten direkt ins Thema rein. Und zwar möchten wir heute folgende Aspekte so ein bisschen näher beleuchten. Zunächst mal, welche Berührungspunkte gibt es prinzipiell außerhalb der Pädiatrie mit diesem Thema? Gibt es Hinweise oder Anhaltspunkte, die einen aufhorchen oder aufmerken lassen sollten? Was sollte mich stutzig machen? Welche Befunde können hinweisend sein auf eine misshandlungsbedingte Verletzung? Wie verhalte ich mich, wenn ich den Verdacht habe, es könnte sich um misshandlungsbedingte Verletzungen handeln? Wo kann ich mich in diesen Fällen hinwenden? Oder wo finde ich auch mehr Informationen zu diesem Thema? Und zum Abschluss werden wir noch einzelne Krankheitsbilder herauspicken und ein bisschen genauer besprechen.
Okay, dann fangen wir einfach von vorne an. Welche Berührungspunkte gibt es denn außerhalb einer Klinik für Pädiatrie beziehungsweise einer pädiatrischen Praxis mit diesem Thema?
Also es ist so, natürlich stellt man sich das immer vor, dass Kinder über die pädiatrische Notaufnahme oder über eine Praxis sich vorstellen. Es kann aber auch mal passieren, dass eine auffällige Fraktur in der Unfallchirurgie aufschlägt oder dass ein ungewöhnlicher Hautausschlag in der Dermatologie ankommt und sich als misshandlungsbedingt oder misshandlungsverdächtig, sagen wir es mal, herausstellen kann. Im Rettungsdienst wird man auch das ein oder andere Mal mit zumindest verdächtigen oder auffälligen Befunden konfrontiert. Und bei uns RechtsmedizinerInnen kommt es häufiger mal vor, dass das Jugendamt direkt an uns herantritt und im Rahmen einer angezeigten Kindeswohlgefährdung oder auch zum Beispiel einer Inobhutnahme eine rechtsmedizinische Untersuchung wünscht oder beauftragt, um etwaige Befunde zu sichern und durch uns gutachterlich bewerten zu lassen.
Was ich mir gar nicht so einfach vorstelle, weil ja zum Teil die Befunde bestimmt auch schon eine Weile her sind, oder?
Ja, das ist wirklich so. Oft ist es aber auch so, dass das Jugendamt einfach die Aufgabe hat oder den Wunsch an uns hat, könnt ihr bitte das Kind einmal angucken? Gibt es momentan Befunde, ja oder nein? Und dann geht es auch so ein bisschen darum, so den Status quo zu erheben, ob überhaupt zu dem Zeitpunkt was vorgelegen hat. Einfach, dass man sagen kann, okay, zu diesem Zeitpunkt lag etwas vor, das lag nichts vor. Einfach, dass man so eine gewisse Rechtssicherheit auch hat.
Einfach aus reinem Interesse, gehören da Röntgenbilder irgendwie mit dazu, um Frakturen festzustellen oder eher
Nee, also nur, wenn
nicht
es eine
standardmäßig?
medizinische Indikation hat, weil das ja mit Strahlenschutz und so kann man nicht einfach sagen,
Genau.
also wenn jetzt der Verdacht besteht, dann wird das gemacht, aber jetzt rein, um das Kind einmal so von oben bis unten im wahrsten Sinne des Wortes zu durchleuchten, das gibt es nicht. Was
Alles
es
klar.
aber gibt, fällt mir gerade ein, der Fall, dass wenn Kinder auffällig viele Hämatome zum Beispiel haben, dass dann vereinbart wird, okay, wir untersuchen das Kind jetzt. Eine Inobhutnahme wurde ausgesprochen und wir gucken das uns in 2 bis 3 Wochen nochmal an. Wenn das Kind einfach wahnsinnig lebhaft ist, wird es diese Hämatome in dieser Ausprägung mehr oder weniger auch in 2 bis 3 Wochen noch haben. Wenn es sie aber nicht mehr hat, hat es ja schon auch eine gewisse Aussagekraft, wenn es halt nicht mehr in dem Setting ist, wie es halt vor der Inobhutnahme war.
Ja.
Deswegen sind diese Untersuchungen durch uns halt auch manchmal ganz hilfreich.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wie erkenne ich denn eine Kindesmisshandlung, beziehungsweise welche Befunde sollten mich darauf aufmerksam werden lassen?
Ja, genau. Wir haben eben, das ist schon ein paar Mal, habe ich es angerissen, so was sollte mich aufmerksam werden lassen oder wo sollte ich irgendwie genauer hingucken. Es ist nämlich oft so, man denkt beim Stichwort Kindesmisshandlung an pathognomonische Befunde oder schwerstverletzte Kinder. Ich meine, das ist natürlich der Worst Case im Zusammenhang mit Kindesmisshandlung. Häufig ist es jedoch so, dass sich weniger eindeutige Befunde finden oder quasi mir einen Hinweis darauf geben können. eine Handvoll Anhaltspunkte, die man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Und zwar ist es zum einen, dass die Anamnese bzw. der behauptete Geschehensablauf und die Verletzungen oder das Verletzungsbild nicht zusammenpassen. Zum Beispiel hat das Kind striemenartige Hämatome an Gesäß und Rücken. Das lässt uns so ein bisschen dran denken, dass das zum Beispiel so Stockschlagverletzung oder zum Beispiel auch mit einem Gürtel könnte das sein, geschlagen wurde. Es wird aber angegeben, es habe sich an einem Tischbein gestoßen. Ja, das passt halt so auf den ersten Blick schon nicht zusammen. Es wird auch gerne behauptet, das Kind habe sich selbst verletzt oder ein Geschwisterkind habe die Verletzung verursacht. Das kommt auch öfter mal vor. Ist halt auch immer zu beachten, ob das Geschwisterkind es überhaupt kann, vom Alter her. Dann ist noch so ein Punkt, neben dem eigentlichen Vorstellungsgrund finden sich noch weitere Verletzungen. Typisch wäre jetzt etwa, was ich eben schon gesagt habe, das Kind kommt und hat eine Extremitätenfraktur und nebenbei finden sich zahlreiche Hämatome, die auch in ihrer Art und Ausprägung und so weiter, da komme ich gleich noch genauer drauf, auch nicht plausibel erklären lassen. Mhm. Deswegen auch immer die Empfehlung, auch wenn das Kind eigentlich nur den Arm gebrochen hat, eine komplette körperliche Untersuchung, vor allem wenn man denkt, irgendwas stimmt hier nicht, ist dann doch immer anzuraten. Dann Stichwort Hergangsschilderungen. Oft fehlen die komplett, sind nur recht vage oder können, je nachdem, wenn man nochmal nachfragt, auch ein bisschen wechseln, wenn man dieselbe Person befragt. Beispiel, ein Säugling kommt und hat eine Fraktur und niemand will was gesehen oder bemerkt haben. Oder ich meine, ein Säugling, der in seinem Bettchen gelegen hat, der bricht sich nicht einfach irgendwas. Genauso ist dann die Angabe, das Kind ist dann vom Klettergerüst gestürzt. Wenn man dann nochmal nachfragt, erzählt dann die Mutter oder der Vater oder wer auch immer als Begleitperson jetzt dabei ist, sagt dann, sich irgendwo gestoßen. Das passt ja auch dann nicht. Selbes Stichwort Hergangsschilderung. Wenn man verschiedene Personen befragt, zum Beispiel Vater, Mutter, erzählen beide komplett unterschiedliche Geschichten, was passiert sein sollte. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen auffällig. Dann,
auf jeden Fall.
Ja, total. Also das gibt es halt wirklich öfter. Dann Unfallmechanismus und Alter des Kindes passen nicht zueinander. Das habe ich eben schon gesagt, man muss immer beachten, passt die Fähigkeit im jeweiligen Alter des Kindes zu dem, was passiert sein soll. Also wenn ich jetzt habe einen Säugling mit einer Fraktur, man sagt immer ein prämobiler Säugling, das heißt, das Kind kann im Prinzip nichts, blöd gesagt, außer liegen. Es kann nicht krabbeln und es kann nicht laufen. Das kann sich nicht einfach einen Unterarm brechen, weil es draufgestürzt ist. Was bei einem Kind, das laufen kann, natürlich passieren kann. Aber bei einem Säugling, der das nicht kann, sich immer zu hinterfragen, wie das zusammenpasst.
Der würde dann eher von der Wickelkommode fallen und sich aber jetzt nicht abstützen, wie irgendwie...
So typische Abstützverletzungen, die gibt es halt einfach.
Gibt es ja nicht, noch. Klar.
Aber ich meine, gut, man gibt halt auch nicht gern zu, dass das Kind von der Wickelkommode gestürzt ist. Ne?
Natürlich, aber...
Das passiert leider.
Auch das ist Komfort, ja. Und ich meine, jeder hat ja schon mal vielleicht so ein Kind gesehen, was auf einer Wickelkommode liegt. Ich meine, du hast selber mehrere Kinder, die können ja schon auch mal sich ziemlich viel bewegen in der Situation. Da reicht ja wirklich ein Moment des Unaufmerksamseins und Hand nicht am Kind zu haben, dass das Kind da einfach runterkullert. Das ist ja nicht mal irgendwie
das geht ganz schnell,
schlechtes Elternsein, würde ich damit sagen. Obwohl ich keine Kinder habe, aber da kann ich, glaube ich,
das geht schneller, als man denkt, und man unterschätzt das schnell, aber
absolut.
Ja, wie du sagst, also auch wenn es dann in dem Fall dann natürlich eine akzidentelle Verletzung ist, weil es ein Unfall ist und das Kind da runtergefallen ist, trotzdem erzählt man das nicht gerne, dass das Kind
kann ich mir vorstellen.
Unaufmerksamkeit da leider runtergefallen. Und zuletzt hatten wir noch einen Punkt, bevor ich den vergesse. Der Arztbesuch erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung. Das heißt, man sagt, der Unfall soll gestern Abend passiert sein, warum kommen sie denn jetzt erst einen Tag später abends? Und wenn man dann nachfragt, gibt es halt keine plausible Erklärung oder vielleicht also keine oder halt eine nicht ganz schlüssige Erklärung, warum das jetzt zu dieser Verzögerung kam. Das sind die Kriterien, die ich jetzt aufgezählt habe, die können darauf hinweisen, nur weil jetzt einer dieser Punkte auftritt, heißt das natürlich nicht, dass man direkt Kindesmisshandlung ruft und, ich sage mal, so einen riesen Fass aufmacht, aber man muss das so ein bisschen im Hintergrund behalten. Das ist immer so ein bisschen das Gesamtbild, das einen da so stutzig machen sollte.
Ja, gerade bei diesem sensiblen Thema, ne?
Ja, also es ist halt rund um das Thema Kinderschutz sind so Sachen, so vorschnelle Urteile und Handlungen einzelner Personen sind da echt kontraproduktiv, weil man da echt viel, auch wenn was dahinter steckt, kann man halt echt schnell was kaputt machen, was bei einem besonderen Vorgehen besser zu lösen gewesen wäre.
Und im Zweifelsfall könnte ich mir vorstellen, auch das Kind eher noch damit noch weiter gefährden, in Anführungszeichen, als jetzt schützen.
Ja, das geht ganz schnell. Also wenn die Leute im Prinzip dadurch abschreckst, dass sie dann ihr Kind wieder einpacken und gehen und du nicht weißt, ob dann nochmal so eine Situation auftritt.
Und sich jemand weiter drum kümmern kann. Ne?
Ja, ja, genau.
Du erwähntest bereits, dass bestimmte Befunde als misshandlungsverdächtig angesehen werden können, beziehungsweise darauf hinweisen können. Und magst du vielleicht nochmal genauer beschreiben, welche das sind?
Gerne. Und zwar fangen wir erstmal nicht mit den Befunden an sich an, sondern mit der Verletzungslokalisation. Es gibt verschiedene Verletzungslokalisationen, die uns auch so ein bisschen Hinweise geben können, zum Beispiel die Innenseiten der Lippen. Beispielsweise Schläge ins Gesicht. Hierbei fungieren die Zähne als Widerlager und es kann dann zu Schleimhauteinrissen und oder auch Unterblutung der Schleimhaut kommen. Durch heftiges oder erzwungenes Füttern und also entweder so ein heftiges Löffel in den Mund stoßen oder auch Fläschchen geben, können Lippen- oder Zungenbändchen einreißen. Deswegen auch immer bei einer körperlichen Untersuchung mal in den Mund gucken. Das sind halt so ganz diskrete Befunde. Das tut dem Kind in der Regel relativ schnell ja nicht mehr weh. Und man muss halt einfach dran denken und mal reingucken. Generell sind Verletzungen der Schleimhaut von Gaumen und Wangen, retroaurikulär und im Bereich der behaarten Kopfhaut und im Bereich des Gesäßes ohne plausible Erklärung, das ist immer wichtig, zumindest als verdächtig anzusehen. Wichtig ist immer, habe ich eine plausible Erklärung, weil es gibt die dollsten Unfälle oder Zufälle, dass man eine Verletzung an der Stelle hat, die dort nicht passieren oder die dort normalerweise nicht auftritt, die aber jetzt einfach akzidentell entstanden ist. Aber es ist halt immer die Frage, hat jemand eine plausible Erklärung zur Hand? Dann, um nochmal auf die Lokalisation zurückzukommen, es gibt Abbildungen, die eher akzidentelle und eher nicht akzidentelle Verletzungslokalisationen so gegenüberstellen. Man hat das vielleicht mal gesehen, das ist so ein Bild von einem Kind, von der Körpervorder- und der Körperrückseite mit so grün und rot, also grün im Sinne von ist eher akzidentell, also unauffällig und rot als eher nicht akzidentelle Verletzungen. Wenn man die mal gesehen hat und sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt, dann kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Akzidentelle Verletzungen eher an der Körpervorderseite und gerne im Bereich von Knöchernvorsprüngen. Stichwort Schienbeine, da hat man ja auch selber noch gerne blaue Flecken. Nicht akzidentelle Verletzungen finden sich häufiger, nicht immer, häufiger an der Körperrückseite oder auch im Bereich von weichteilreicheren Körperstellen. Es gibt die S3-Leitlinie Kinderschutz. Dort gibt es auch als Zusatz eine Kitteltaschenkarte Hämatomverteilung. Die ist sogar unterteilt nach Kindesalter und Mobilität. Das heißt, da wird sogar noch ein bisschen aufgeschlüsselt, welche Fähigkeiten hat das Kind in den verschiedenen Altersgruppen und welche Verletzungen sind dann eher akzidentell und eher nicht akzidentell. Und da kann man sich das eigentlich noch mal ganz gut angucken und das Ganze nachlesen.
Super. Den Link zur Leitlinie als auch zu den Kitteltaschen direkt werden wir euch auf jeden Fall natürlich auch zur Verfügung stellen und unten in unseren Artikel mit beifügen. Und nachdem wir jetzt über die Verletzungslokalisation gesprochen haben, gibt es bestimmte Verletzungen, die als nicht akzidentell einzuordnen sind?
Ja, also es ist so, dass wir RechtsmedizinerInnen meistens Verletzungen im Zusammenhang mit Kindern durch stumpfe Gewalt, also Hämatome und Frakturen zu sehen.
Wir erinnern uns an den letzten Podcast, das haben wir schon gelernt.
Ja. Und je nach Einwirkung der Gewalt ergeben sich dann logischerweise unterschiedliche Verletzungen, welche uns Hinweise geben können zum Geschehensablauf. Ich mache es kurz, es gibt ausführliche Erklärungen, warum welche Verletzung uns jetzt genau den Hinweis gibt. Da kann ich das Buch Kindesmisshandlung, das heißt auch wirklich so, das ist das deutsche Standardwerk zu diesem Thema. Da kann man sich das genau nachlesen, welches ich persönlich wirklich empfehlen kann, wenn man sich dann noch so ein bisschen in das Thema reinlesen möchte.
Und hättest du da vielleicht ein paar Beispiele für derartige Verletzungen, dass unsere HörerInnen das vielleicht auch sich ganz präzise irgendwie merken können?
Ja, gerne. Ich werde so ein paar konkrete Beispiele mal aufzählen. Und zwar ist es zum Beispiel der Einriss des Ohrläppchens durch zu heftiges oder nicht zu heftiges, durch generell heftiges Ziehen am Ohr. Durch einen heftigen Schlag auf die Ohrmuschel kann es zu einem Hämatom an der Ohrmuschel selbst kommen, beziehungsweise ein Hämatom hinter dem Ohr. Also generell Hämatome im Bereich der Ohrmuschel oder hinter dem Ohr sollten einen immer so ein bisschen aufmerken lassen, weil die in den seltensten Fällen kommen die durch einen Unfall zustande. Auch bitte dran denken, bei Schlägen gegen die Ohren sollte man auch mal an Trommelfellruptur denken und eventuell auch mal die HNO draufschauen lassen. Hand- bzw. Fingerabdrücke im Gesicht, klassischerweise im Bereich der Wangen, können auf eine Ohrfeige hindeuten. Dann sollte man allgemein geformte Verletzungen wie Handabdrücke, Schuhprofile oder auch doppelkonturierte Hämatome, etwa durch Stockschläge, kann man zu den Befunden mit einer hohen Aussagekraft hinsichtlich einer Misshandlung bzw. Kindesmisshandlung zählen. Dann gibt es natürlich auch mögliche innere Befunde. Zum Beispiel kann es zu Organverletzungen ohne tatsächlich äußerlich sichtbare Befunde kommen, durch starke, stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Bauch, zum Beispiel den Faustschlag in die Magengrube. Es kann dann zu einem Einriss des linken Leberlappens kommen. Es kann zu Verletzungen des Pankreaskopfes oder auch zu Umblutungen des Duodenums kommen, wobei das natürlich aber wieder von außen nicht zu sehen ist und das natürlich dann auch einer eingehenderen Diagnostik zuzuführen ist.
Ja, stelle ich mir schwierig vor, das zu diagnostizieren.
Das ist dann auch.
Okay, wir hatten jetzt relativ viele Sachen. Lass mich die Punkte einfach nochmal kurz zusammenfassen. Also wir haben misshandlungsverdächtige Befunde, die im Endeffekt in so gut wie jeder Fachrichtung vorkommen könnten und zu finden sein können. Und welche Befunde müssen uns an eine Misshandlung denken lassen? Das ist vor allen Dingen, wenn die Anamnese nicht zusammenpasst, wenn sich neben dem Vorstellungsgrund noch andere Verletzungen finden, deshalb immer die Kinder komplett anschauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den wir hier rausgeben können. Fehlende oder vage Schilderungen, wie es dazu gekommen ist, kann ein Hinweis sein, wie auch widersprüchliche Angaben. Und wenn der Unfallmechanismus nicht mit dem Alter des Kindes zusammenpasst. Das heißt, hier hattest du den prämobilen Säugling genannt, der sich im Endeffekt nicht abstützen kann, wenn er irgendwo runterfällt, sondern wo eine Fraktur im Arm schon auch auffällig ist zumindest. Und ein weiterer Punkt war noch, wenn die Vorstellung des Kindes mit einer zeitlichen Verzögerung stattfindet, weil man da ja eigentlich denken würde, die Eltern bringen das Kind sofort in die Notaufnahme, wenn irgendwas ist. Und wenn das dann eben abends erst passiert ist und am nächsten Morgen kommt man in die Notaufnahme, ist das schon auch auffällig. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, was wir hier aussprechen möchten, das sind alles keine Beweise, sondern Hinweise. Also keine vorschnellen Aussagen. Und dann hattest du jetzt zuletzt noch einmal genannt, was für Beispiele oder konkrete Beispiele Verletzungen sein können, die auf Kindesmisshandlungen hinweisen. Zum einen der Einriss des Ohrläppchens, zum anderen durch einen heftigen Schlag auf die Ohrmuschel, Hämatome an der Ohrmuschel selbst oder auch hinter dem Ohr. Oder auch sogar Trommelfellrupturen, die einen daran denken lassen. Also hier auch wieder die Fachrichtung der HNO, die im Endeffekt mit beteiligt sein kann. Hand- bzw. Fingerabdrücke im Gesicht oder auch andere Verletzungen, die geformt sind wie irgendwelche Gegenstände, also Handabdrücke, Schuhprofile, doppelt konturierte Hämatome nach Stockschlägen, die alle hinweisend sein können auf eine Kindesmisshandlung. Und zu guter Letzt hattest du dann noch gesagt, dass auch Organverletzungen ohne äußerliche Befunde schon auch einen Hinweis darstellen können, wie zum Beispiel bei Gewalteinwirkungen gegen den Bauch mit irgendwelchen Schlägen Richtung Magengrube mit Einrissen auch von Organen intraperitoneal zum Beispiel. Okay, und wie gehe ich jetzt vor, wenn mir eines oder mehrere der oben genannten Charakteristika unterkommen? Was mache ich dann?
Ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass vorschnelle und unüberlegte Aktionen bei einem Verdacht auf eine Kindesmisshandlung viel kaputt machen können. Zum einen ist es so, dass eine eingehende Befragung dazu führen kann, vor allem wenn man nicht weiß, wie man fragen sollte oder was man fragen sollte, kann das die Angaben des Kindes stark verfälschen und kann halt auch quasi für spätere eventuelle juristische Konsequenzen kann das Probleme machen, ja, weil es ist generell so, je öfter man ein Kind befragt, kann man auch Sachen in das Kind reinfragen oder auch quasi Dinge quasi aus der Anamnese so rauslöschen, weil das Kind irgendwann checkt, worauf man hinaus will. Mhm. Und Kinder können dann ganz gut genau das antworten, was das Gegenüber hören will.
Was man erwartet sozusagen zu hören.
Ja, genau. Und die können das, die haben da ganz, ganz feine Antennen und merken halt schon auch so auf so einer nonverbalen Ebene, was von ihnen erwartet wird. Und die können das da ganz gut dann im Prinzip reproduzieren, was die Erwachsenen dann hören wollen. Und
um das Gegenüber zu bestärken sozusagen? Also macht das Kind das dann, um das richtig zu machen?
Ja, also es kommt auf die Situation an. Aber es gibt dann zum Beispiel Situationen, wo das Kind merkt, wenn es gewisse Sachen sagt, zum Beispiel dann so, ja, und dann haut mich der Papa immer. Das ist dann bei so Trennungssachen, wenn dann, also das hatte ich jetzt halt schon mal, dass das Kind durch diese so ständiges Fragen der Mutter und der Großeltern wurde immer wieder so, hat der Papa das gemacht? Hat er das wirklich so gemacht? Und ich habe dieses Kind öfter gesehen, weil die Eltern das regelmäßig bei uns vorgestellt haben. Und man hat gemerkt, je älter das Kind wurde, desto mehr wurden die Aussagen, ähnelten sich den Fragen der Mutter und der Großeltern. Und dann hat man echt schon so gemerkt, dass das wirklich sich so, da hatte ich so ein, wir haben nie Befunde feststellen können, die den Verdacht erhärtet hätten, was natürlich nicht heißt, dass nicht irgendwas doch gewesen sein könnte. Aber man hat echt gemerkt, dass das Kind, je älter es wurde, das auch wirklich so verinnerlicht hat, was da durch die Mutter und die Großeltern halt immer wirklich so in sie reingefragt wurde, weil das keine offenen Fragen waren. Die waren immer so ganz eng begrenzt und so recht suggestiv. So, das war doch so, oder? Und dann war die schon mit 2 oder 3, hat dieses Kind, musste immer nur Ja oder Nein sagen. Und dann
generell die Schwierigkeit von Suggestivfragen in der Medizin, ne?
Ja, genau. Und da hat man es halt, aber das war halt echt so ein krasser Fall. Ich habe auch dann, als ich darauf bestanden habe, mit den Eltern oder mit der Mutter getrennt von dem Kind zu sprechen oder mit der, als sie dann ein bisschen älter war, mit ihr alleine zu sprechen, da hat man halt echt einen Unterschied gemerkt, ob das Kind mit oder ohne Mama da war, weil die Mama dann auch gerne so mit in das Thema mit reinging und das dann auch so ein bisschen beeinflusst hat. Und sobald die Fragen dann offener waren, waren dann auch die Antworten nicht mehr so, ja, war so oder ja, klar hat er mich geschlagen, sondern ja, das kannst du halt echt beeinflussen. Und auch wenn die Leute es gut meinen, wenn sie das so fragen, unterm Strich ist es halt eher kontraproduktiv, wenn man das dann einfach mal so auch mit gutem Willen macht.
Verstehe.
Ja, und ja, wenn man dann halt, also zum einen, wenn man es gut meint, die Kinder irgendwie so befragen zu wollen, kann es halt genauso kontraproduktiv sein, wenn man durch vorschnelles Handeln zum Beispiel die Eltern offen darauf anspricht und dann so mit konfrontiert einfach sagt, seien Sie mal, Sie haben doch das Kind geschlagen. Ja? Ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt war, ist völlig egal. Aber das Vertrauen der Eltern dann in die behandelnden Ärzte und auch der Zugang zu den Eltern ist dadurch halt einfach massiv beeinträchtigt und man macht einfach wirklich viel kaputt. Und ich hatte im letzten Podcast, hatte ich das schon mal erwähnt, also bei unserer letzten gemeinsamen Folge, dass es multidisziplinäre Kinderschutzgruppen in vielen Kliniken in Deutschland mittlerweile gibt, die eben genau zum Ziel haben, diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, zu verhindern. Und das Ziel ist dort einfach, bei einem Verdacht auf eine mögliche Kindesmisshandlung kommt man gemeinsam zu einer wohlüberlegten Entscheidung. Und dies beinhaltet in der Regel, dass man letztendlich zwar die Eltern, wenn man das, man wägt dann so die verschiedenen Befunde ab und bespricht das halt wirklich so mit den verschiedenen Mitgliedern der Kinderschutzgruppe. Und man konfrontiert zwar die Eltern letztendlich mit diesem Verdacht, aber es geht nicht darum, so mit dem Finger auf sie zu zeigen und so primär zu beschuldigen, so ihr habt das jetzt getan und ihr seid schlechte Menschen, sondern es geht darum, man will da gemeinsam herausarbeiten, wie kam es zu dieser Verletzung. Brauchen die Eltern eventuell Hilfe, weil es zu Hause irgendwas gibt, was die ganze Familie vor große Probleme stellt. Das ist nämlich in der Mehrzahl der Fälle so, dass einfach Hilfe benötigt wird. Und es geht einfach darum, die Eltern so, wie soll ich sagen, mit ins Boot zu holen und eine Kooperation, so eine Kooperationsgrundlage zu schaffen. Und da ist halt deswegen einfach die Arbeit der Kinderschutzgruppen einfach wichtig. Hat man jetzt das Glück, so eine Kinderschutzgruppe direkt in der Klinik zu haben oder einfach einen Ansprechpartner zu haben, kann man natürlich erstmal ein Mitglied oder mehrere Mitglieder dieser Kinderschutzgruppe ansprechen und mit denen Rücksprache halten oder kann einfach fragen, hör mal, ich habe da ein Problem, was würdest du da machen? Eine weitere Möglichkeit ist, unabhängig von der Kinderschutzgruppe, es gibt sogenannte insoweit erfahrene Fachkräfte im Kinderschutz, kurz INSOFAs genannt, also INSOFA, INSOFA. Dort kann man sich hinwenden, kann seinen Verdacht, Achtung, in anonymisierter Form äußern. Es geht nicht darum, komplett Name, Datum, sonst was. Es geht einfach nur, man kann seinen Fall schildern und kann sich beraten lassen, was man in dieser jeweiligen Situation machen könnte, ob und gegebenenfalls, ja, falls ja, in welcher Form dann reagiert werden sollte. Diese Insofas erreicht man je nach Bundesland über verschiedene Wege. Ich habe geguckt, ob es irgendwie eine allgemeine Kontaktmöglichkeit gibt. Das gibt es nicht. Habe aber das dann ausprobiert. Am besten googelt man das Schlagwort Insofa, also wirklich diese Abkürzung, und das Bundesland bzw. die nächstgelegene Stadt. Und eigentlich findet man dann ganz einfach Kontaktmöglichkeiten, weil das oft über die Jugendämter oder so Kinderschutzeinrichtungen geregelt ist. Und dann findet man einfach eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann.
Super Hinweis, das kannte ich auch noch nicht. Total gut. Vielen Dank.
Ja, also ich habe das auch quasi so in der Kinderschutzgruppe so mitbekommen, die bei uns an der Klinik etabliert ist, dass da auch die Insofas mit ins Boot genommen werden. Und deswegen ist das für mich halt auch so, Gott sei Dank, gebraucht, aber es ist wirklich ganz praktisch. Jetzt natürlich die Sache, ihr sitzt hier in der Situation mit dem Kind und den Eltern vor euch und denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und es ist zum Beispiel eine Kontrolle. Es ist ein Kind mit einer Hüftdysplasie, soll zur Kontrolle in die Ortho kommen und der Orthopäde, der eigentlich nur einen Ultraschall der Hüfte machen sollte, wie der Verlauf bisher war, denkt sich, also irgendwie ist der Pflegezustand des Kindes, lässt ein bisschen zu wünschen übrig und irgendwie für ein Säugling das Hämatom ist schon ein bisschen merkwürdig. In der Situation, der sieht das Kind ja nur für ein paar Minuten, eigentlich für die Sonokontrolle, wird der jetzt nicht sagen können, warten Sie mal hier, ich rufe jetzt mal jemanden aus der Kinderschutzgruppe oder sonst wie an, weil die Eltern sind dann nachher ja wieder weg, die kommen nur einmal kurz für die Kontrolle und danach sind die ja nie wieder bei ihm gesehen. Wenn man so einen Fall hat, dass man einfach sagt, okay, was mache ich denn jetzt auf die Schnelle, würde ich persönlich die Befunde, die für mich jetzt persönlich auffällig waren, genau dokumentieren. Und gegebenenfalls bei einer Übergabe, Stichwort jetzt so im Rettungsdienst, wenn man das Kind irgendwo gesehen hat, dass man das auch bei einer Übergabe erwähnt. Man soll jetzt nicht im Prinzip den Teufel an die Wand malen und die Pferde wild machen, aber es ist wichtig, die Kolleginnen darauf aufmerksam zu machen, dass sie vielleicht auch dann bei ihrer Untersuchung oder auch im stationären Setting darauf achten, wie verhalten sich die Eltern mit dem Kind. Das kann auch sehr aufschlussreich sein. Haben die Eltern zum Beispiel überhaupt keinen Zugang zu dem Kind? Füttern sie es grob? Also vor allem das Pflegepersonal kann auch echt ganz viel so beobachten und dokumentieren. Und deswegen, wenn man so einen Verdacht hat, Verdacht ist immer schon so ein Schritt voraus, aber wenn man so eine Idee hat, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, kann man das einfach mal so weitergeben, damit andere da vielleicht auch so ein bisschen sensibilisiert sind.
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Hinweis.
Ja. Und da fällt mir noch was ein, es gibt, Stichwort Kinderschutzleitlinien, die ich ja eben schon erwähnt habe, noch eine Kitteltaschenkarte, auch hier, wo das Vorgehen bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung auch nochmal so zusammengefasst ist und für den Fall der Fälle, dass man das dann auch mal in seiner täglichen Arbeit vorfindet, kann das sicher auch wieder ganz hilfreich sein.
Auch die findet ihr am Ende des Artikels in unseren Quellen. Im Folgenden würden wir gerne noch auf einzelne Beispiele von Kindesmisshandlungen inklusive der Verletzungsmuster bzw. Krankheitsbilder eingehen. Und ich hatte jetzt gerade ein PhDLS, also gerade im Dezember, einen PhDLS-Kurs und hatte da ein Fallbeispiel mit einem zweijährigen Kind mit Verbrühungen, die ja generell viel häufiger als grundsätzlich die Verbrennungen im Kindesalter sind. Und da ist es wichtig, auch hierbei eine Kindesmisshandlung erkennen zu können. Und man sollte wirklich wissen, was für einen Unfall spricht und was eben auch dagegen spricht. Und im Artikel haben wir euch dafür eine Tabelle gemacht, um das einmal zu erkennen. Typisch für einen Unfall sind ganz unklare Begrenzungen, keine Symmetrien und unterschiedliche Verbrühungstiefen sowie Abrinnspuren, also dass im Endeffekt das Wasser oder die Flüssigkeit oder was auch immer noch runterläuft und dann auch dort sich noch zeigt. Ein typisches Muster für eine Misshandlung hingegen ist das Vorhandensein einer klaren Begrenzungslinie, eine symmetrische Verteilung, das Fehlen von Abrinnspuren und Immersionsverbrühungen, die zum Beispiel bei Eintauchen einer Hand oder eines Fußes in heißes Wasser entstehen. Und da gibt es auch eigentlich in fast jedem rechtsmedizinischen Buch, was ich so kenne, ich habe ja ein paar gelesen für meine zweite rechtsmedizinische Klausur, die ich machen musste. Wieder Grüße an Herrn Grellner. Und dementsprechend, da sieht man immer diese eingetauchten Füße, die einem da schon wirklich eng und ums Herz werden lassen, wie schrecklich diese Verletzung eigentlich für das Kind gewesen sein muss. Und sollte uns dieser Fall ereilen, ist es natürlich auch für Kinder indiziert, eine Analgesie zu machen. Und da ist es eigentlich ein schönes Medikament, zum Beispiel Esketamin intranasal zu geben, einfach weil wir das relativ frühzeitig verwenden können. Und ich glaube, wir sind im Podcast auch schon relativ häufig darauf eingegangen, wie man das Ganze macht. Im Endeffekt so wenig Verdünnung wie möglich, also wirklich pur aufziehen und dann pro Nasenloch auch Esketamin einfach über den MAD zu vernebeln. Dann gibt es noch weitere Erkrankungen, die man entdecken kann sozusagen bei Kindern, gerade wenn es um ein Kind geht, was vielleicht sehr unruhig ist, was sehr viel schreit und wo Eltern dann vielleicht auch aus Unwissenheit zu einem Mittel greifen, was nicht optimal ist und was wirklich im schlimmsten Fall letal ausgehen kann. Und da spreche ich von dem Shaken-Baby-Syndrom. Und hierbei handelt es sich um ein Trauma des Kopfes und zwar dadurch, dass die Eltern das Kind schütteln, damit es zum Beispiel endlich still ist. Und hierbei kommt es dann zu einem Abriss der Brückenvenen und zu einer direkten Hirnschädigung durch Rotations- und Scherkräfte. Äußerlich zeigen sich oft gar keine Hinweise oder Verletzungen. Ganz, ganz selten, wenn das Kind sehr fest gefasst wurde, können sich noch Hämatome durch das Festhalten des Kindes am Thorax oder den Oberarmen zeigen. Aber das muss nicht sein. Und weitere Befunde können auch noch sein, dass es ausgeprägte Netzhautblutungen gibt. Hierbei ist das Feststellen durch die Ophthalmoskopie eigentlich so der Goldstandard. Und diese Befunde sprechen schon deutlich für eine Kindesmisshandlung. Wenn man ein Bild vom Kopf macht, sieht man eine diffuse axonale Schädigung, also ein diffuser Abriss neuronaler Verbindungen mit einer neurologischen Veränderung unmittelbar nach dem Schütteln und langfristig auch die Möglichkeit der Seh-, Hör- oder Sprachveränderung. Und insgesamt hat dieses Krankheitsbild leider eine ganz hohe Letalität. Der Abriss von den Brückenvenen führt meistens zu einem subduralen Hämatom. Subarachnoidale oder retinale Blutungen sind aber auch ebenfalls möglich. Aber das Typische ist eben das Subduralhämatom. Und auch Rippenserienfrakturen können vorkommen. Hier sind die häufig dorsal vorzufinden. Die klinischen Symptome, und das ist ja das, worauf wir eigentlich achten müssen, weil wir ja den akuten Fall des Schüttelns eigentlich im Rettungsdienst nie sehen, sind zum Beispiel Schreckhaftigkeit, eine Trinkschwäche des Kindes, Schläfrigkeit oder generell eine Vigilanzveränderung. Hier sei nochmal an die GCS für Kinder explizit erinnert. Verstärktes Unwohlsein und Unruhe, eine Apathie. Krampfanfälle können auch vorkommen, Erbrechen, aber auch Herzrhythmusstörungen und Atemstörungen bis hin zu Atemnot und Tod. Und das ein sozusagen eine Unterform von diesem sowieso schon schrecklichen Krankheitsbild, so möchte ich es mal nennen, oder von dieser schrecklichen Verletzung, ist das Shaken Impact Syndrom. Hierbei wird das Kind zusätzlich geworfen bzw. gegen einen soliden Gegenstand geschlagen und prallt dann mit dem Kopf auf einen harten Gegenstand, sodass es auch dabei zu einer traumatischen Schädigung des Schädels kommen kann, also auch zu Frakturen am Schädel. Und circa 25% aller Kinder, die einem Schütteltrauma ausgesetzt wurden, versterben im Verlauf.
Genau, ich darf jetzt noch ein, zwei Sachen dazu ergänzen. Es gibt noch verschiedene Synonyme, die für dieses Verletzungsbild verwandt werden. Im Englischen wird empfohlen, das Abusive Head Trauma zu verwenden und auf Deutsch entsprechend misshandlungsbedingte Kopfverletzung. Wie du gerade eben gesagt hast, die beschriebenen Zug- und Scherkräfte werden ja durch das namensgebende Schütteln hervorgerufen. Häufig wird dann angegeben von den Beschuldigten, man habe den Säugling leicht auf und ab gewippt, weil er zum Beispiel unruhig war oder damit es ein Bäuerchen machen könnte. Oder man habe es hochgeworfen und wieder aufgefangen. Muss ich jetzt sagen, ich würde jetzt nicht ein wenige Monate altes Baby, das seinen Kopf nicht halten kann, hochwerfen und wieder auffangen. Aber gut, es ist aber so, um dieses Verletzungsbild hervorzurufen, muss das Kind so heftig hin und her geschüttelt werden, also mit einer Intensität. Ich habe das mal im Video gesehen im Rahmen einer Fortbildung. Da haben die so eine Babypuppe so präpariert, dass sie vom Gewicht her und vom Gewicht und den Proportionen her einem Säugling entspricht. Und da wurde quasi demonstriert, wie man schütteln muss, um diese Kräfte, die dann auf den Kopf und das Gehirn einwirken, hervorrufen zu können. Also da ist jedem klar, egal ob medizinischer Profi oder medizinischer Laie und egal wie geübt oder ungeübt man im Umgang mit Säuglingen ist, diese Art von Bewegung muss zu Verletzungen führen. Und wir sprechen nicht davon, man wippt das Kind ein bisschen. Es geht da, der Kopf von dem Kind, der schlägt ungebremst quasi mit dem Kinn vorne auf den Brustkorb und mit dem Hinterkopf nach hinten. Das sind Bewegungen, da kann jetzt niemand sagen, das wäre so aus Versehen mal entstanden.
Ja. Und dann gibt es noch ein weiteres Krankheitsbild in Anlehnung an das Münchhausen-Syndrom, was eine ganz perfide Art von Kindesmisshandlung darstellt, und zwar das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Das beschreibt den Zustand, dass PatientInnen Symptome und Krankheiten nicht bei sich selbst, also Münchhausen-Syndrom, sondern bei Dritten erfinden oder sogar verursachen. Und das sind eben häufig fürsorgliche Mütter, die sehr fürsorglich auch dargestellt werden oder beziehungsweise sich selbst darstellen in den Krankenhäusern und immer bei dem Kind dabei sind. Und Oft verwendete Methoden sind zum einen die Dehydratation, also im Endeffekt das Verdursten lassen des Kindes, das Herauszögern von Heilungsprozessen, das Initiieren von Bauchbeschwerden oder auch die Strangulation mit sozusagen einem fast Ersticken des Kindes und dann anrufen, dass das Kind eine Atemnotattacke gehabt hat. Und die Ätiologie ist nicht vollständig geklärt. Man geht aber davon aus, dass die Mutter vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen möchte. Und man muss in diesem Fall auf jeden Fall eine Trennung von Täterin und Opfer erzeugen, entweder temporär oder sogar mit Entzug des Sorgerechts. Und ich glaube, es gibt einen relativ spannenden, aber auch schrecklichen Fall eines kleinen Kindes, bei dem die Mutter im Endeffekt ihre eigenen Fäkalien verdünnt hat und über eine Spritze dem Kind immer wieder injiziert hat und im Endeffekt dadurch immer wieder Septizidien hervorgerufen hat. Und die Klinik, in der das passiert ist, hat gar nicht verstanden, woher immer wieder diese hochinfektiösen Momente kommen, bis herausgefunden wurde durch eine Krankenschwester, die eben Spritzen mit Fäkalien sozusagen in einer Kulturtasche der Mutter in dem Zimmer im Krankenhaus gefunden hat. Und dann ist das Ganze rausgekommen, weil sehr auffällig war, dass dem Kind es immer wieder besser ging, wenn es auf der Intensivstation getrennt von den Eltern war. Weil die Intensivstationen sozusagen dort dann kurzfristig die Eltern von den Kindern so ein bisschen separiert haben, um das Kind eben behandeln zu können. Und im Endeffekt kam dann wirklich raus, dass über den ZVK eben diese Fäkalienmischung dem Kind appliziert wurde. Und ich denke, das ist eben ein ganz, ganz perfider Fall von einer Kindesmisshandlung. Es kann aber natürlich auch nicht ganz so dramatisch sein, sondern einfach nur eine Vernachlässigung sein des Kindes, und zwar als Versäumnis für die körperlichen, seelischen oder erzieherischen bzw. medizinischen Grundbedürfnisse eines Kindes zu sorgen. Und das unterscheidet sich so ein bisschen vom Missbrauch, in dem es normalerweise nicht absichtlich passiert, sondern eben dem Kind einfach nur dadurch geschadet wird, dass es nicht die ausreichende Zuwendung bekommt. Und auch das sind natürlich Hinweise, wenn man ein ganz vernachlässigtes Kind sieht im Sinne eines vernachlässigten Pflegezustands, aber auch ein ganz abgemagertes Kind, sind das auch Hinweise, wieder keine Beweise, aber Hinweise darauf, dass man vielleicht da etwas genauer nachforschen muss und die Schritte, die Marie uns eben erklärt hat, vielleicht auch einleiten könnte oder zumindest ja immer wieder weitere Vorstellungen des Kindes zu erwirken.
Genau, zum Thema Vernachlässigung. Wie ich ja eben schon mal gesagt habe, kommt es immer wieder mal vor, dass Kinder bei uns vorgestellt werden und nicht nur mit der Frage, jetzt passen die Hämatome, sondern auch wirklich gibt es Hinweise auf Vernachlässigung. Das ist dann oft dann so ein Pflegedefizit oder dass die Kinder auffällig untergewichtig sind. Ein wichtiger Aspekt ist hier noch das Stichwort Vorsorge bzw. Vorsorgeuntersuchung, also die U1 bis, weiß ich schon wieder nicht, ich vergesse das immer, ich habe selber Kinder, aber okay, ich weiß nicht, wie viele U's es gibt. Es ist in vielen Bundesländern so geregelt, hier im Saarland ist es so. Es wird zentral erfasst, welche Kinder zur jeweiligen Vorsorgeuntersuchung erschienen sind und welche nicht. Mhm. Es ist dann so, bei uns ist es so, dass die Arztpraxen rückmelden, okay, das Kind war zu der entsprechenden Vorsorgeuntersuchung da, es war alles in Ordnung.
Bei euch in der Rechtsmedizin?
Bei uns jetzt in der Kinderklinik in Hamburg ist die große Kinderklinik, die haben da quasi eine zentrale Stelle, ich weiß ja nicht, wie es heißt, wo das erfasst wird. Und wir bekommen auch quasi dann ein Briefchen. Bekommt man dann immer so, hallo, jetzt steht die U3 an, die sollte normalerweise im Zeitraum von bis erfolgen, denken Sie dran, einen Termin zu machen. Quasi eine freundliche Einladung. Und wenn aber dann dieser Zeitraum, in dem es erfolgen sollte, verstrichen ist, aus welchen Gründen auch immer, ist mir letztens auch passiert, weil ich den eigentlich vereinbarten Termin verschieben musste man den um 3 Wochen nach hinten verschieben. Und weil der schon am Ende des eigentlichen Zeitraums war, bin ich quasi hinten aus dieser Frist ein bisschen rausgepurzelt. Und dann bekommt man dann so nochmal so ein Briefchen, so, ah, vielleicht haben sie es vergessen oder aus welchen Gründen auch immer wurde es noch nicht rückgemeldet, geben Sie uns doch bitte kurz Bescheid. Und dann habe ich dort angerufen, habe gesagt, hallo, wir haben unseren Termin verschieben müssen, der ist dann aber diese Woche noch und dann sagen die, ah, okay, alles klar, wird vermerkt, wir bekommen dann ja die Meldung durch den Kinderarzt. Wenn das dann aber auch dann nicht erfolgt, dann wird das dann auch, ich glaube, ans Jugendamt gemeldet. Und das kann sogar so weit kommen, dass das Jugendamt mit der Polizei vor der Tür steht, wenn man dann nicht die Tür aufmacht. Also die sind da schon dahinter, dass einfach über dieses Mittel der Vorsorgeuntersuchung schon so ein bisschen im Auge behalten wird, dass möglichst wenig, also man kann es nicht komplett verändern, aber dass halt möglichst wenig Kinder so ein bisschen durchs Raster fallen.
Das ist ja super interessant und war mir auch noch nicht, vielleicht auch deswegen, weil ich selber keine Kinder habe, bewusst.
Doch nicht in jedem Bundesland so geregelt. Das kommt immer auf das Bundesland an.
Da wollte ich gerade schreiben, vielleicht haben die HörerInnen aus den unterschiedlichen Bundesländern ja einmal ein paar Rückmeldungen für uns, wo das auch noch so geregelt ist oder wie das in anderen Bundesländern geregelt ist. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber oder wir uns sehr drüber freuen und würden das total befürworten, wenn ihr uns da einmal zum Beispiel einen Kommentar unter unseren Podcast hinterlassen würdet. Okay, jetzt haben wir auch dieses schwer verdauliche Thema besprochen und ich hoffe sehr, dass es dazu geführt hat, dass man auch über die Möglichkeit einer Kindesmisshandlung nachdenkt im klinischen oder auch präklinischen Alltag, denn die Dunkelziffer wird mit Sicherheit hoch sein und ich glaube, dass es einfach ein wichtiges Thema ist, darüber zu sprechen. Und das haben wir jetzt hoffentlich auch zu Genüge getan. Falls natürlich doch euch noch irgendwas aufgefallen ist, könnt ihr uns das immer gerne schreiben und wir beantworten so schnell als möglich auch eure Kommentare. Uns fehlt noch ein Passwort. Möchtest du uns das vorerst letzte rechtsmedizinische Passwort verraten?
Wir nehmen, gehen noch zwei Wörter.
Ja.
Münchner Bierherz.
Münchner Bierherz. Das musst du uns jetzt aber dann doch nochmal erklären.
Ja, wir Rechtsmediziner entnehmen ja alle Organe und schauen uns an, wie groß sie sind und wie schwer die sind. Und es ist so, dass es immer wieder publiziert wird, natürlich gerne im Zusammenhang mit München, Oktoberfest, Bierkonsum, dass übermäßiger Alkoholkonsum auch zu einer Herzhypertrophie führt. Und es wurden in der Vergangenheit immer wieder dann Fälle publiziert mit wirklich absurd großen Herzen und absurd schweren Herzen. Und dann gab es halt auch den Begriff des Münchner Bierherzens. Und das habe ich gedacht, nehmen wir das doch mal als Codewort dieses Mal.
Ich lasse das mal so stehen und grüße Torben und Johannes und die restliche Pin-Up-Dogs-Crew auf jeden Fall bei diesem Kommentar. Ich hatte ja noch überlegt, ob wir Wischnewski-Flecken nehmen, aber Marie hat dann richtigerweise eingeworfen, dass das wahrscheinlich dazu führen wird, dass es jeder falsch schreibt und deswegen haben wir uns für das Münchner Bierherz oder du dich dann entschieden. Also unser Codewort lautet Münchner Bierherz. Jetzt haben wir ein bestimmtes Thema der Kindesmisshandlung etwas ausgeklammert, nämlich die sexuelle Misshandlung. Zur Transparenz, wir haben das Thema nicht vergessen, sondern können dazu einfach keine spezifischen Hinweise geben. In der AWMF-Leitlinie ist dieser Abschnitt beschrieben mit: Bei dem Verdacht auf sexuelle Misshandlungen sollen Kinder und Jugendliche geschlechts- und entwicklungsspezifisch untersucht werden. Es soll keine Untersuchung gegen den Willen des Kindes bzw. Jugendlichen stattfinden. Zitat Ende. Da diese Untersuchungen so speziell sind und durch das rettungsdienstliche Personal sowieso nicht durchgeführt werden sollen, werden wir hier im Podcast darauf nicht genauer eingehen.
Ja, genau. Ich darf noch ergänzen, es gibt generell sehr wenige Befunde, die tatsächlich missbrauchsverdächtig sind oder hinweisend sein können. Wie du eben schon gesagt hast, das sind spezielle Untersuchungen. Es geht hierbei nämlich vor allem, also bei Mädchen, um Hymenalbefunde. Also es sollte im Idealfall eine kindergynäkologische Untersuchung stattfinden, beziehungsweise anale Befunde werden gemeinsam mit KollegInnen der Gastroenterologie beziehungsweise Proktologie erhoben. Und die meisten Befunde sind, wie gesagt, recht unspezifisch und auch Hämatome müssen nicht vorkommen. Und deswegen wäre es jetzt müßig, jetzt darauf einzugehen, dieses, wie soll ich sagen, sehr spezielle Thema einfach nur anzureißen, weil es ja doch einfach zu wichtig ist. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es gar nicht so einfach ist, das festzustellen, weil dieser Themenkomplex sexueller Missbrauch bei Kindern häufig im näheren Verwandten- und Bekanntenkreis stattfindet. Und da kommt es öfter durch verbale Manipulation und auch Ausüben von psychischem Druck auf die Kinder dazu, dass die Kinder zu Handlungen gezwungen werden oder dazu gezwungen werden, irgendwas zu tolerieren, weshalb es da auch gar nicht zu ausgeprägten Befunden kommen muss. Und hier ist es halt umso wichtiger, dass es hier ein koordiniertes und auch sehr bedachtes Vorgehen gibt im Zusammenhang mit diesen Verdachtssituationen, weshalb wir beide uns dann halt einfach dazu entschlossen haben, dass wir dieses Thema jetzt nicht noch gesondert aufgreifen, weil es im Zusammenhang mit Rettungsdienst und Notfallmedizin wirklich eigentlich nicht vorkommt.
Genau. Und wir beziehungsweise dann auch gar nicht wirklich in dem Moment dann akut irgendwie Handlungen ergreifen können und müssen.
Ja.
Man möchte sich wirklich kaum vorstellen, was diese Kinder durchmachen. Ich hoffe trotzdem, dass der heutige Podcast dazu beigetragen hat, an diese Möglichkeiten zu denken, wie schon gesagt, und auch die Hinweise zumindest zu erkennen. Dennoch sollte, wie wir auch schon mehrfach betont haben, kein Generalverdacht gestellt werden. Das muss man einfach den HörerInnen auf jeden Fall nochmal gesondert sagen. Liebe Marie, trotz dessen, dass wir heute dieses negativ konnotierte Thema besprochen haben und schreckliche Thema besprochen haben, hat es mir wirklich Freude gemacht, von und mit dir hier etwas zu lernen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die drei rechtsmedizinischen Themen und freue mich wirklich ganz arg, dich kennengelernt zu haben. Das kann ich wirklich aus tiefem Herzen sagen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Vielen, vielen Dank. Okay. Und auch zusammen mit dir gearbeitet zu haben, hat echt viel Spaß gemacht. Und ich bin mir ganz sicher, dass da der Kontakt auch bestehen bleibt, spätestens für den Kuchen, den wir deinem Sohnemann noch backen werden.
Stimmt, ja.
Und ganz, ganz liebe Grüße sende ich dir ins Saarland und dir gebühren ein letztes Mal die letzten Worte.
Sehr gerne. Ich darf die letzten Worte noch nutzen, um noch einen Veranstaltungshinweis mitzuteilen. Und zwar am 11. und 12. März findet die sogenannte Kasseler Tagung statt. Das ist eine Fortbildung mit dem offiziellen Titel Basiskurs Kinderschutz in der Medizin. Das ist dieses Jahr auch als Online-Format. Und wer in irgendeiner Form mit Kinderschutz beruflich zu tun hat oder sich dafür interessiert, sollte unbedingt diese Fortbildung gesehen und gehört haben, weil man da wirklich, wirklich viel lernen kann. Und ich kann die wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Und jetzt bleibt auch mir nur noch, mich von Herzen zu bedanken, liebe Dana. Es hat mir echt wirklich großen Spaß gemacht. Wie ich ja gesagt habe, als wir letzten Herbst das erste Mal geschrieben und telefoniert haben, dachte ich so, ach ja, komm, das ist mir bestimmt ganz lustig. Aber dass es so viel Spaß macht, sich mit dir auszutauschen und zusammenzuarbeiten und vor allem halt auch so konstruktiv und produktiv zusammenzuarbeiten, hat mir echt großen Spaß gemacht. Und wie man sieht, interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert nicht nur in Kinderschutzgruppen, sondern auch zwischen Anästhesistinnen und Rechtsmedizinerinnen.
Richtig,
ich hoffe,
gut.
Wir beide konnten den ZuhörerInnen ein bisschen Rechtsmedizin in ihrem beruflichen Alltag näher bringen. Und leider habe ich jetzt keinen super Schlusssatz und kann einfach nur sagen, Dankeschön und Tschüss.